Football O'Clock.
He's at the 30. He's at the 20. He won't give it up. Who's second on the clock?
Football O'Clock. Es ist Zeit. Es ist Zeit für American Football. Es ist Zeit für die National Football League. Es ist Zeit für die Arizona Cardinals. Es ist Zeit für Bernhard Zajkowicz. Es ist Zeit für Win Today Football O'Clock. Und ihr merkt schon, es ist Zeit geworden, dass der Pfanner sich ein neues Intro einfallen lässt. Das altbewährte und das Schönste an diesem Podcast ist aber, dass er sich wieder in der Leitung befindet. Tight End der Arizona Cardinals, Bernhard Zajkowicz, freut mich, einmal mehr mit dir über Football plaudern zu dürfen.
Ich fand gerade witzig, Servus, dass du das über dich selber gesagt hast, weil mir kommt auch immer so vor, als würde ich jedes Mal dasselbe sagen, wenn du sagst, und hier ist Bernhard, dann sage ich immer Servus, was geht?
Weißt du, was das Schönste an unseren Unterhaltungen ist?
Was denn?
Dass ich am Ende immer klüger aus der Unterhaltung rausgehe, als ich in sie reingegangen bin. Auch wenn wir zugegebenermaßen vergangene Woche die eine oder andere Person vielleicht leicht verwirrt haben mit unseren unterschiedlichen Nomenklaturen beim Receiver ABC. Ich fürchte, ich werde tatsächlich bei meinem XYZ bleiben, du auch bei deinem Receiver ABC. Das ist auch nachzuhören in unserer Woche 1 Folge, aber wir legen schon wieder den Fokus auf Woche 2 und dieses Mal ein Thema der Woche, wo es wahrscheinlich keine 2, 3, 4 unterschiedlichen Nomenklaturen gibt. Es geht um den schnöden Mammon, um das Geld in der NFL, Gehaltszahlungen, wie damit umgegangen wird, dass das komplett transparent ist und dergleichen viele, viele verschiedene Aspekte des Themas Geld in der NFL. Das ist im Mittelteil dieses Podcasts und kann dann via Timecode in den Shownotes auch direkt angesteuert werden. Wir sprechen wie immer zuerst über deine Mannschaft und ganz am Ende dann über all das, was sich sonst so in der NFL in Woche 1 ereignet hat. Es ist ein picke-packe-volles Programm. Und wenn du bereit bist, würde ich meinen, legen wir los.
Let's do it.
Wir sprechen zuerst über
die Arizona Cardinals.
Dein Team, die Arizona Cardinals, in Woche 1, wie jede Mannschaft, mit großen Hoffnungen natürlich angetreten, aber trotzdem mit einer Niederlage, einer knappen Niederlage in Buffalo die Rückreise angetreten. Und wenn wir jetzt so ein klein wenig die Schablone vom letzten Jahr auf dieses Jahr anlegt, dann fühlt sich vieles gleich an, dann sieht auch vieles gleich aus. Herausragend gekämpft, in Führung gegangen, Upset war lange möglich, aber am Ende hat es dann irgendwie doch nicht gereicht. Wie viel dieses Same Old Cardinals war für dich auch bei der Betrachtung des Spiels in Woche 1 mit dabei?
Ja, natürlich ein bisschen. Ich meine, das war irgendwie gefühlt die Story jede Woche letztes Jahr, dass wir dann irgendwie da gesessen sind und gemeint haben, boah, wir hatten eine Chance zu gewinnen, wir hatten den Ball am Ende, all diese Sachen. Es fühlt sich sehr ähnlich an vom Outcome und wie das Spiel am Ende dann gegangen ist quasi. Wir hatten eine Chance, wir hätten gewinnen können, wir hatten den Ball mit 4 Minuten in der Hand und haben es dann nicht machen können. Aber ja, natürlich, ich meine, auf der anderen Seite ist es auch irgendwie ein gutes Zeichen, dass so eine Art Kultur zu erkennen ist und dass das alles funktioniert, was da unsere Coaches quasi fordern von uns und dass wir das auch umsetzen und dass man das tatsächlich sieht dann im Spiel. Natürlich, im Endeffekt will man dann eben der sein, der gewinnt. Aber ich glaube, es ist noch nicht Zeit, Kopf in Sand und oh, jetzt here we go again, so in die Richtung. Also ich glaube, vor allem erste Halbzeit oder erstes Viertel haben wir auf jeden Fall gezeigt, dass wir schnell starten können und wir haben wirklich alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Wir sind den Ball gelaufen, wir haben auf den Ball aufgepasst, wir haben keine Turnovers gehabt, wir haben aber Turnovers kreiert. Und ich glaube, im ersten Viertel bin ich da gesessen und habe gedacht, wir sind 5-mal besser als die. Aber dann eben kurz vor der Halbzeit haben sie eben diesen einen Touchdown noch gemacht. Und das ist halt im Football so, dann machen die einen Touchdown und auf einmal ist das Spiel wieder extrem close. Dann kommen sie aus der Halbzeit, scoren nochmal. Ich glaube, wir hatten dann 21 unanswered points, also 0-21 für sie quasi. Und das frisst halt natürlich dann auf. Ich meine, man bringt sich in so eine gute Situation und dann ist man erst wieder in einer Situation, wo es einen Kick-off-Return-Touchdown braucht und so, um wieder ein bisschen den Juice zu finden. Und das ist halt irgendwie schade. Und ja, wo natürlich Adjustments getroffen werden und wo wir natürlich versuchen werden, dran zu arbeiten. Und das wird auch sicher ein Focus-Point sein jetzt in der Woche. Aber ich glaube, grundsätzlich eben vor allem früh im Spiel haben wir gezeigt, dass wir auf jeden Fall eine super Mannschaft haben. Ich meine, natürlich four quarters muss man spielen und 60 Minuten, aber ja, also ich bin positiv gestimmt, dass wir das auf jeden Fall noch irgendwie so ein bisschen tweaken können und dass wir dann am Ende eben diese Spiele machen, weil die werden wichtig sein halt.
Möchte dann auch gleich bei den positiven Dingen bleiben. Das Spannende ist ja, wenn man sich mit so Adjustments im Football auseinandersetzt, dann kommt man relativ rasch drauf, dass die Halftime-Adjustments eigentlich eine der größeren Lügen in der Narrativsammlung des American Footballs auch darstellt, weil Adjustments de facto mit dem ersten Drive einer Mannschaft beginnt. Also wenn die mit der Offense aufs Feld kommt, dann beginnen in der Defense oder bei der Defense des Gegners gleich die ersten Adjustments, wird aufeinander versucht dann gleich wechselwirkend Einfluss zu nehmen. Und hab, glaube, bei Michael Lombardi extrem spannende Einheit erstmals entdeckt und wahrscheinlich haben das andere auch so, die Middle Eight, also quasi die letzten 4 Minuten der ersten Halbzeit und die ersten 4 Minuten der zweiten Halbzeit. Und dass das, was dort passiert, öfter als nicht auch Ausschlag gibt über Sieg und Niederlage, also wie mit der Uhr umgegangen wird, wie viele Timeouts vielleicht bis dorthin schon verbraten worden sind, wie mit der wertvollen Ressource Zeit generell umgegangen wird, wie effizient man vor der Halbzeit agiert und wie effizient man dann tatsächlich auch nach der Halbzeit aus der Kabine kommt. Also extrem spannend und diese Middle Eight, muss man letztlich sagen, haben die Cardinals gegen die Bills komplett verschlafen. Trotzdem, wenn du hast jetzt ein paar Sachen angesprochen, nur eine Sache, einen Umstand nennen könntest. Was hat dir im Spiel der Cardinals am besten gefallen?
Am besten gefallen, glaube ich, hat mir unser Run-Game, vor allem eben früh. Ich fand später im Spiel, dann hat man gemerkt, dass sie natürlich ein bisschen besser auf unser Run-Game reagiert haben und alles, wo wir einen besseren Job machen müssen und trotzdem noch, weil sie haben an ihrer Defense nichts verändert oder so, sie haben vielleicht ein paar so kleinere Adjustments getroffen halt, aber die unser Scheme oder irgendwas jetzt nicht wirklich zerstören. Aber wir waren einfach nicht so clean in der Execution wie am Anfang vom Spiel. Und natürlich am Anfang vom Spiel, vor allem in der ersten Woche der NFL-Saison, muss jeder so ein bisschen reinkommen. Und vielleicht waren wir deshalb so viel besser am Anfang, weil wir halt einfach schneller gestartet sind. Aber ich fand, das Run-Game war auf jeden Fall unser bester Attribut in dem Spiel. Eben, wie gesagt, vor allem am Anfang, aber auch am Ende fand ich es gut. Es war halt nur nicht ganz so gut wie am Anfang.
Wo Licht ist, ist natürlich auch Schatten und da habe ich eine Zahl für dich mitgebracht und es kann jetzt natürlich auch in eine völlig andere Richtung gehen, was dir überhaupt nicht gefallen hat, aber der Cardinals Insider Kyle Odegaard auf Twitter hat gerade, ich glaube heute geschrieben, dass die Pass Rush Win Rate der Cardinals bei 12% war. Damit Abstand schlechteste Wert in der gesamten NFL in Woche 1. Und nur um das in Kontext zu setzen, die nächst schlechteste Mannschaft war bei 25% und die Bears waren beispielsweise an der 1 mit 71%. Und jetzt gab es schon auch Stimmen vor der Saison, die gesagt haben, der Pass Rush, das könnte so die Achillesferse sein und ja, es fehlt eine massive Verstärkung, auch beim Pass Rush, haben wir auch schon diskutiert. War es für dich der Pass Rush, der dich am, in Anführungszeichen, negativsten jetzt überrascht hat oder etwas anderes, das da letztlich im Nachgang dieser Partie sauer aufstößt?
Ja, ich meine, dass das eine Schwachstelle von uns ist, das wissen wir. Ich meine, wenn man bei anderen Teams schaut, normalerweise die Edge Rusher, das sind alles former First Round Picks oder First Round Picks. Wir haben keinen hohen Draft Pick, der den Passer rusht einfach. Wir haben zwar Saban Collins, aber das ist eigentlich ein gedrafteter Linebacker, der die Position so angenommen hat, halt jetzt in der NFL und wahrscheinlich immer noch durch diesen Change durchgeht. Der ist natürlich ein First Round Kaliber Athlet. Aber all diese kleinen Details und auch das Gefühl für den Pass Rush, die muss er natürlich noch entwickeln. Wir haben zwar sehr explosive Pass Rusher, aber vor allem in dem Spiel, und ich will das jetzt nicht darauf schieben, dass wir deshalb keine Pressures oder Sacks oder nicht genug Winrate hatten einfach. Aber unser Plan auf Defense-Seite war, dass wir Josh Allen in der Pocket halten wollen und eben diese ganzen Scrambles und so eliminieren wollen, weil da ist er am gefährlichsten. Und wir waren der Überzeugung, dass wenn wir ihn in der Pocket halten, dass er schlechte Entscheidungen mit dem Ball treffen wird. Und ja, am Anfang, wie gesagt, hat das alles funktioniert und da hatten wir dann auch den Sack Fumble. Aber dann später im Spiel hat er immer mehr Wege gefunden, mit seinen Beinen Plays zu machen. Und das hat uns dann wehgetan natürlich. Ich glaube, was mich am meisten, um mehr auf uns zu fokussieren bei der Antwort, ich glaube, wir haben einfach sehr viele Plays liegen gelassen. Nicht nur das eine mit Marvin Harrison, was durch Twitter durchgegangen ist, wo er sehr spät im Spiel einfach uncovered war. Was natürlich ein bisschen out of proportion ist, weil die haben alle Leute geblitzt und dann war der halt offen für eine kurze Sekunde, dann später wieder nicht, aber so ist das halt. Aber es waren so viele Plays im Spiel, die wir machen hätten können mit kleinen Adjustments und so und viele explosive Plays, die wir liegen gelassen haben. Auf der Flip-Side natürlich als Defense haben wir sehr viele explosive Plays zugelassen, einfach nur weil sie bestimmte Sachen, bestimmte Techniques oder Schemes nicht richtig gespielt haben. Und ich finde, solche Fehler sind die beißen einen dann im Nachhinein natürlich immer, weil man weiß, da braucht man genau null Talent dafür, wenn man weiß, okay, ich muss in der Flat sein oder irgendwas oder ich muss das so und so spielen, den Drop. Und dann passiert das Play nicht oder passiert vielleicht anders. Und ja, also ich glaube, das ist, was am negativsten war im Spiel, dass wir einfach bestimmte Details oder Kleinigkeiten einfach nicht richtig gemacht haben, obwohl da kein Problem damit sein sollte.
Wir haben über die Offseason extrem viele neue Hörerinnen und Hörer dazu bekommen und viele kennen das natürlich schon aus den Episoden der vergangenen Saison, wie mit Niederlagen umgegangen worden ist, wie Niederlagen aufgearbeitet sind, aber von Abpfiff der Partie beziehungsweise Ende der Partie bis heute, Dienstagabend europäischer Zeit, zeichnen wir dieses Gespräch auf. Das ist der Off-Day bei den Cardinals. Was ist seit Ende der Partie gegen die Bills bis jetzt passiert? Wie wurde diese Niederlage aufgearbeitet?
Man versucht natürlich immer sehr rational an die Sache heranzugehen, vor allem früh in der Saison. Ich meine, wenn man jetzt schon anfängt, sehr emotional über das Ganze nachzudenken und eben, oh, das ist blöd und dies und jenes, dann führt das natürlich zu nichts. Deshalb, es war eigentlich sehr trocken. Ich meine, natürlich, wir wissen, dass wir das Spiel gewinnen hätten können und vielleicht auch sollen. Aber im Endeffekt haben wir eben in den ganzen Meetings, also man hat dann natürlich ein Team-Meeting, ein Offense-Meeting und dann ein Position-Meeting. Und in all diesen Meetings wurden halt bestimmte Sachen herausgehoben, gut und schlecht. Ich meine, der Focus-Point von den Coaches, vor allem im Team und Offense-Meeting, ist dann meistens Richtung Effort oder eben was erwartet wird, also eine generelle Erwartungshaltung wird halt geschaffen, so dass das ganze Team halt sieht, okay, so soll ich sein, so sollen wir sein als Team. Sowohl gut und auch, wie man nicht sein soll, auch natürlich. Und dann im Position Meeting, da wird dann natürlich alles, okay, so und so hätten wir das, weiß ich nicht, okay, wir hätten lieber den blocken sollen oder die Route etwas so adjusten. Das sind halt dann eben die Adjustments im Detail, aber im Endeffekt schaust du einfach alles an, versuchst aus den Sachen zu lernen, weil viele Sachen sind natürlich nächste Woche dann nicht mehr aktuell. weil die das etwas anders spielen oder weil das Play vielleicht gar nicht mehr drinnen sein wird nächste Woche. Deshalb versucht man natürlich dann mehr aus den ganzen grundlegenden Sachen zu lernen. Weiß nicht, wenn es im Blocking jetzt zum Beispiel ist, Handplacement oder Pad-Level, diese Sachen eben, Sachen, die man jede Woche, die jede Woche wichtig sind.
Du hast ja schon angesprochen, dass viel liegen gelassen worden ist, dass da einige Plays mit dabei waren, die anders hätten verlaufen können. Heute hat es mal auch noch eine Szene in die Timeline gespielt, wo eigentlich ein klares Pass Interference zu callen gewesen wäre. Ist jetzt im Nachhinein natürlich auch irrelevant, aber wurde vielleicht heute oder gestern vor allem spezifisch vielleicht auch noch auf den letzten Drive eingegangen. Wir haben nämlich eigentlich während der Partie noch so ein klein wenig hin und her geschrieben, dass es wahrscheinlich beide ein bisschen, oder ich zumindest awkward fand, dass bei Dritter und 10 dann ein Lauf eingestreut worden ist beim letzten Drive, wo man die Chance gehabt hätte, mit einem Touchdown plus extra Punkte auch in Führung zu gehen. Und das hat dann in Vierter und Lang resultiert und dort dann erst recht Chaos. Wie wurde dieser letzte Drive und das Playcalling aufgearbeitet? Wenn ja, wie?
Ja, klar. Und auch das Play, über das du redest, wir hatten ein Pass und ein Run quasi im Play Call und bei dem Look, den sie uns gegeben haben, Zone, da musste der Kyler dann quasi auf den Run umstellen. Und auch das wurde im Meeting besprochen und da hat der Drew das auch auf seine Kappe genommen und hat halt gemeint, in so einer Situation muss ich den Ball in den Händen von Nummer 1 von Kyler lassen. Sprich, er hätte ihm nicht eine Möglichkeit geben sollen, zum Run zu audiblen, sondern Pass zu Pass oder einfach nur einen Pass callen oder vielleicht eine Read-Option, Mim-Run. Deshalb, das war eher einer von den Calls, die er gern zurückgehabt hätte. Aber im Endeffekt, das ist halt so ein Call, wenn der Run für 8 Yards geht und dann ist 4. und 2 und wir kriegen das First Down, dann sagen alle wieder, wow, was für ein guter Call, er hat die Defense voll am falschen Fuß erwischt, aber wenn es halt nicht funktioniert, dann denkt man sich schnell, vor allem als Außenstehender, wenn man nicht die ganze Story kennt, was war denn das jetzt? Aber ja, natürlich haben wir darüber geredet und auch das mit der Pass Interference. Ich fand die erste, also wir reden von dem Ball auf Deutsch, den Tiefen, dass sie den nicht gecallt haben, das wundert mich gar nicht so. Also am Ende bei so spielentscheidenden Plays, da muss wirklich viel sein, dass sie da eine Flag werfen. Weil sie halt einfach sagen, so oder so, wenn wir callen, dann sind wir die Bösen, wenn es vielleicht doch nicht so eindeutig war, wie wir uns das dachten in dem Moment. Und wenn wir nicht callen, dann sind wir sowieso die Bösen, von der einen Mannschaft halt, die Fans, von denen ausgesehen. Aber im Endeffekt, die lassen die Leute halt spielen, schauen, dass der, ich meine, wenn der Catch gemacht ist, dann perfekt. Aber ich fand eigentlich die davor, da hat er so einen kleinen Slant gehabt über die Mitte und der hat ihn mehr oder weniger getackelt aus seinem Break raus und sie haben es als Stolperer dann eben abgetan. Ich finde, das hätte man mehr callen können als den zweiten, also das letzte Play da quasi für uns, das verstehe ich. Das ist einfach let them play und wer auch immer das Play macht, macht das Play, aber ich finde das auch gut, dass sie dann da nicht interferieren, weil sonst im Endeffekt entscheiden die dann das Spiel und das will man ja auch nicht.
Und ich zitiere einen langjährigen Begleiter des American Football, der mir mal gegenüber gesagt hat, wenn du im Football ein Holding oder ein Pass Interference pfeifen willst, dann kannst du es auch pfeifen. Also so viel zum Thema Strafen und wie sie über den Ausgang einer Partie entscheiden. Ich glaube, es gab genug bei den Cardinals, dass man aufzuarbeiten hat, auch für die Rams. Und ich glaube, Jonathan Gannon hat es auch in der Pressekonferenz schon gesagt, ja, die Usage von Marvin Harrison Jr. war vielleicht noch nicht ganz dort, wo sie hätte sein sollen. 4 Targets, 1 Catch, 4 Yards, that's it. Aber das soll sich und wird sich aller Voraussicht nach dann in Woche 2 auch ändern. Möchte über eine gänzlich andere Person mit dir sprechen, die ab jetzt die Antwort auf eine Quizfrage sein wird. Nämlich, wer war der erste Spieler, der bei der Einführung oder nach der Einführung des Dynamic Kickoffs tatsächlich auch einen Return-Touchdown verbuchen konnte? Antwort: Arizona Cardinals Returner DJ Dallas. Der ist ein Career-Special-Teamer und das ist nicht despektierlich gemeint, sondern im besten aller Sinne. Fast egal wo er war, hat er die Special Teams besser gemacht, elevated, ist auch ein gefürchteter Trash-Talker, wurde mir zumindest so zugetragen. Und rein von der Statur her wäre es wahrscheinlich nicht der prototypische Kick-Returner oder der erfolgreiche Kick-Returner. Aber was macht diesen DJ Dallas, und du hast ja auch selber Special-Team-Snaps in der Preseason bekommen und natürlich auch trainiert, was macht den so außergewöhnlich gut in den Special-Teams?
Ja, ich meine, abgesehen von ihm als Returner, er ist ein sehr variabler Typ, man kann ihn eigentlich überall hinstellen in den Special Teams, weil er ein bisschen bigger ist als so normale Running Backs, aber trotzdem so schnell wie ein Running Back, und er ist sehr erfahren, sehr schlau in den Special Teams und wird einen Abgang mit Zeke Turner, was unser neben Dennis Gardeck unser Typ, der alles halt gemacht hat im Special Team, durch den unsere Special Teams gelaufen sind, und der ist jetzt bei den 49ers und der DJ ist quasi unser Ersatz für ihn, oder nicht Ersatz, aber halt unser Nachfolger quasi von ihm. Aber ja, jetzt speziell auf den Return, ich kann mir vorstellen, und das hat unser Coach auch gesagt im Meeting, also als wir den nochmal angeschaut haben, unser Special Teams Coach, man sieht wirklich am Film, wie Leute dann, die nennen das bei uns immer so Business Decisions, also wenn man dann doch nicht so ganz in den Tackle reingeht, sondern lieber so ein bisschen, weiß nicht, sich schon so halb abrollt beim Tackle und halt hofft, dass der stolpert oder so. Und er hat einen so einen Tackle gebrochen und dann noch einen gesplittet, wo man genau das gesehen hat. Also natürlich, wenn ein Deutsch auf dich zukommt, dann ist man vielleicht nicht ganz so, okay, vielleicht könnte das jetzt wehtun. Aber wenn so ein DJ Dallas auf dich zukommt, ich weiß jetzt gar nicht, wie viel er wiegt, aber ich würde sicher schätzen, über 100 Kilo oder an die 100 Kilo, dann ist das natürlich was anderes. Und ja, das hat man bei dem Play auf jeden Fall gesehen, dass die da ein bisschen zurückgenommen haben. Und das war alles, was er gebraucht hat, um eben im Open Field dann zu sein.
Knappe 100 Kilogramm, 97 an der Zahl. Er wirkt ein klein wenig größer, also kann schon auch dreistellig sein. Und wieder was gelernt, die Business Decision, finde ich großartig. Mhm. Business für die Cardinals heißt kommende Woche nicht nur Home Opener, sondern auch das erste Divisionsduell mit den Los Angeles Rams. Ein Team, das ich vergangenen Sonntag selber noch begleiten durfte im Kommentar. Und das war eine beeindruckende Show, die Stafford und Cooper Kupp abgezogen haben. Und das vor allem eingedenk der Tatsache, dass mit Fortdauer der Partie immer mehr Rams verletzt ausgeschieden sind. Und unter anderem eben auch früh in der Partie gegen die Detroit Lions Puka Nacur. Und natürlich gab es dann den einen oder anderen Spieler, der dann einen Step-Up gemacht hat. Gerade Johnson hat da wirklich ein paar gute Catches auch eingestreut. Aber wenn man jetzt weiß, Puka Nacur wird definitiv nächste Woche fehlen, inwieweit beeinflusst das Gameplanning, dass man sich mutmaßlich noch mehr auf Cooper Kupp konzentrieren kann? Beeinflusst das Gameplanning oder ist es völlig egal?
Ja, zu 100%. Also natürlich, ich meine, als wir auch über die Receiver geredet haben, ich glaube, das trifft es ganz gut. Also wenn man einen guten Receiver hat, ist es natürlich immer relativ leicht für die Defense, dann doubelt man den einfach und die anderen sind halt 1-on-1, weil die eh nicht so gefährlich sind. Oder sie müssen proven, dass sie auch gefährlich sind. Und jetzt, wo eben ihre zweitgefährlichste Waffe quasi draußen ist, kann man sich natürlich mehr auf den anderen konzentrieren. Aber Cooper Kupp ist ein Spieler, der über Jahre gezeigt hat, dass der selbst, wenn Defenses sich auf ihn konzentrieren, dass er immer noch seine Plays macht. Deshalb ganz aus dem Spiel rausnehmen wird sowieso schwer. Aber natürlich hilft der Defense, dass wenn ein Weapon wie Puka Nacur nicht mehr dabei ist.
Bin sehr gespannt, wie der Home-Opener verlaufen wird kommende Woche beziehungsweise kommenden Sonntag dann im späten Slot in Europa. Ab 22.05 Uhr kann man dann die Cardinals im Game Pass und in der Endzone der deutschen Konferenz von DAZN verfolgen. Wir machen den Deckel drauf, was die Arizona Cardinals nach Woche 1 und vor Woche 2 anbelangt, und widmen uns an dieser Stelle, wie immer, unserem
Thema der Woche.
Ich glaube, ehrlich sagen zu können, dass ich mich selten so auf eine Unterhaltung gefreut habe, wie diese jetzt in unserem Thema der Woche. Wir sprechen über ein Thema, über das man normalerweise nicht spricht. Über das gute Geld und vieles, das damit zu tun hat, in der NFL, wo es so paradox ist, im normalen Berufsleben wird in den seltensten Fällen transparent darüber gesprochen, wer wie viel verdient, welche Gehaltserhöhung vielleicht bekommen hat und dergleichen. Und in der NFL ist das alles komplett transparent. Alle Verträge, Bonuszahlungen, Escalators und dergleichen sind einsehbar. Und mittlerweile mit Over the Cap und Spottrack und wie die ganzen Websites auch alle heißen, sehr transparent einsehbar. Spricht man in der NFL über Geld?
Ja, also auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist eines der Number One-Themen. Vor allem auch so unter uns natürlich. Weiß nicht, also nicht komplett, hey Bro, wie viel hast du letzte Woche verdient oder so. Aber es ist auf jeden Fall ein Thema. Vor allem auch, wenn diese großen Verträge unterschrieben werden, ist das immer ein Thema. Und auch eigentlich immer, wenn Rookies kommen oder halt der neue Jahrgang, für die ist das alles neu und die verstehen das alles noch nicht so ganz. Wann kriegt man so und so viel Geld oder wie verändert sich das und dann, wenn man aktiv ist oder was auch immer. Und deshalb, ja, da sind immer Gespräche eigentlich. Aber ich glaube, generell in der Kultur in Amerika ist das ein bisschen offener. Also in Europa, als ich in Europa gelebt habe, habe ich, glaube ich, mit einer Handvoll Menschen über ihr Verdienst geredet. Aber hier ist das irgendwie sehr, sehr offen und auch oft Leute außerhalb hier vom Verein, die sind da sehr viel offener damit und sehen da auch gar kein Problem darin, Leuten zu erzählen, wie viel sie verdienen oder warum sie nicht mehr verdienen sollten und all das. Deshalb ist Geld generell hier ist irgendwie ein bisschen präsenter und weiß ich nicht, mehr in der Kultur irgendwie kommt mir vor.
Aber trotzdem, wie fühlt sich das an, wenn jeder von jedem in der NFL eigentlich ganz genau weiß, wie viel er bekommt?
Für mich persönlich?
Für dich persönlich oder ganz generell? Was ja. Du daraus ableitest?
Ja, weiß nicht. Also für mich persönlich, ich meine, ich bin ja in diesem ganzen Konstrukt irgendwie drinnen. Ich finde das jetzt nicht so schlimm. Ich meine, wenn es nur einzelne Personen wäre, von denen man das wissen würde, dann wäre es irgendwie ein bisschen komisch. Am Anfang, mehr zu sein, fand ich es schon ein bisschen weird, dass jeder irgendwie nachschauen kann, wie viel man verdient oder was auch immer. Vor allem auch, weil man es zum Beispiel von Coaches oder so dann nicht nachschauen kann. Deshalb, das finde ich, fand ich am Anfang ein bisschen komisch, aber jetzt mittlerweile ist, ich meine, jeder kann sich dazu denken, was man will, aber im Endeffekt muss man selber darauf schauen und ich habe auch schon mit genug Leuten geredet, die keine Ahnung, wie viel, man konnte nachschauen, wie viel sie verdient haben und dann haben sie gemeint, ja, ich habe eigentlich gar nichts mehr, deshalb man weiß dann oft nicht, wie die Leute mit dem Geld umgehen und all das ist ein bisschen privater, so was sie damit machen. Natürlich sieht man, wenn er ein neues Auto hat oder solche Sachen, aber man weiß nur rein theoretisch, wie viel die Leute tatsächlich besitzen.
Hast du dich selber auch schon mal dabei erwischt, dass du dich bei dem einen oder anderen Spiel gefragt hast, so, wie viel verdient der jetzt eigentlich wirklich? Kann der wirklich so viel bekommen oder kann er das wert sein? Also war das manchmal so auch der Ausgang einer Google-Suche bei dir oder beschäftigst du dich mit solchen Websites nicht wirklich?
Ja, doch, also immer wieder mal ist übertrieben, aber ich habe sicher schon mal auf diese Websites geschaut, rein aus Interesse. Aber ja, es ist schon pervers eigentlich, wie viel manche Leute da verdienen. Und meistens, wenn irgendwer einen neuen Vertrag unterschreibt, so einen Blockbuster-Vertrag, dann tun die das eh schon so auf die Sekunden und Minuten und so runterrechnen. Und das ist eigentlich schon verrückt, wenn dann jemand, keine Ahnung, 80 oder 100 Euro pro Minute oder pro Sekunde verdient. Und das sind Zahlen, an die wird man sich nie gewöhnen und die werden irgendwie nie normal sein. Aber man kann sich es auch gar nicht vorstellen, glaube ich, wenn man nicht selber in dieser Situation ist.
Wird sowas dann auch diskutiert? Du hast am Anfang gemeint, ja, es ist eigentlich eines der Nummer 1 Themen. Aber wenn jetzt wie am vergangenen Sonntag Dak Prescott zum neuen höchstbezahlten NFL-Spieler wird und höchstbezahlten Quarterback und der erste 60 Millionen Dollar pro Jahr Mensch in der NFL, wird sowas diskutiert? Glüht da auf einmal die Cardinals Text Chain? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, also ist jetzt nicht so dass man sich auf den Frühstückstisch setzt oder so und sagt, hey, das müssen wir jetzt bereden. Aber es ist natürlich, wird darüber geredet, meistens halt dann so in Richtung so, oh, ist der das wert oder keine Ahnung, zahlt sich das überhaupt aus oder mehr in die Richtung von, boah, so viel Geld hätte ich auch gern mal. Also es sind meistens dann so Gehirn oder einfach so Gedankenexperimente, so was würde ich mit dem Geld machen oder könnte ich überhaupt so viel Geld ausgeben und all diese Sachen. Aber ja, man gönnt es eigentlich jedem und vor allem in der NFL man hat nur so viele Jahre Zeit, wirklich viel Geld zu verdienen und deshalb, wenn jemand so einen Vertrag unterschreibt, dann ist das natürlich auch Job Security und alles und auch Verträge unter diesen Beträgen, also man muss ja nicht der Bestbezahlte sein, aber sobald man einen relativ guten Vertrag unterschreibt, bedeutet das meistens Job Security und das ist was sehr Seltenes hier in der Liga.
Was spannend ist, ist, wie sich nicht nur das Salary Cap entwickelt hat, bis auf die Covid-Saison eigentlich immer weiter nach oben gegangen, um dann natürlich auch immer mehr Verdienst für die Spieler zu ermöglichen. Aber vor allem das Veterans Minimum. Also wer in der Saison 2024 das Veterans Minimum bekommt, der streicht $795,000 über die Saison ein. Kommendes Jahr werden das dann schon 840.000 sein, 2026 885.000 und so weiter und so fort bis zum Ende des aktuellen Collective Bargaining Agreements 2030. Dort wird dann das Veterans Minimum bei $1,06 million sein. Jetzt bist du aber ein Sonderfall, weil nicht nur am Practice Squad, sondern auch International Player mit dieser Roster-Exempt-Regelung. Und wenn man auf Spottrack beispielsweise deinen Namen eingibt, dann kommt man auf deine persönliche Seite und da steht dann eigentlich nur, dass du knappe $300,000 bekommst und vergangenes Jahr ein klein wenig weniger bekommen hast, aber die zwei Jahre davor, wo du ja auch schon in der NFL und auch auf der Practice Squad gelistet warst, eben nichts, was ich mir schwer vorstellen kann, dass du da komplett gratis trainiert und gespielt haben solltest. Wie ist deine Einkommenssituation, wie anders ist sie geregelt zu diesem Veterans Minimum, das ich eingangs der sehr langen Frage aufgezählt habe?
Ja, hört sich an, als wäre ich so ein Walk-on gewesen und hätte jetzt so Student Loan oder so irgendwas. Also ich habe auf jeden Fall Geld verdient. Ich weiß nicht genau, warum das so ist, mir ist das auch aufgefallen. Aber ich kann mir vorstellen, weil ich die ersten zwei Jahre keinen Agent hatte, dass das vielleicht einfach von welcher Seite auch immer ein bisschen unter den Teppich gekehrt wurde vielleicht oder vielleicht auch einfach nicht so wirklich, keine Ahnung, wahrgenommen wurde, aber ich habe auf jeden Fall mein Geld bekommen, deshalb alles in Ordnung. Der größte Unterschied, Practice Roster und ich bin, wenn es ums Gehalt geht, genauso wie alle anderen Practice Roster Spieler, ist natürlich also dieser Unterschied zwischen dem Minimum, von dem du gerade erzählt hast, und dann meinem Minimum, was ein Drittel davon ist, circa, oder sogar ziemlich genau ein Drittel, das ist der größte Unterschied. Also bei uns gibt's auch Veteran Minimum für Practice Roster, aber man sieht genau aus dem Grund relativ selten Leute, die Veterans sind. Also ein Veteran in der NFL ist man, wenn man, ich glaube, 3 Accrued Seasons hat oder Credited. Ich bin mir nicht sicher, der Unterschied ist, Credited sind 3 Spiele in 3 Saisonen, die man gespielt hat, also 9 insgesamt. Dann hat man 3 Credited Seasons und Accrued Seasons sind 6 Spiele, glaube ich, pro Saison, wo man active war. Also ich weiß jetzt nicht genau, welches von denen man braucht, um Veteran zu sein, aber es gibt relativ wenige Veterans unter Anführungszeichen am Practice Roster, einfach weil sie da ein bisschen teurer sind und am Practice Roster will man natürlich meistens Geld sparen, denke ich mal, als GM oder als Verein generell. Deshalb ja, also der größte Unterschied ist, dass ich einfach weniger Geld bekomme.
Und trotzdem aber in Trainings und rundherum dieselben Leistungen erbringst. Das Spannende ist, dass du eben erst seit 2 Jahren einen Agent hast oder eine Agency, die dich vertritt. Laut Spottrack auch hier Jordan Levy, Samantha Tiger von KMM Sports. Was hat dich dazu bewogen oder was war der Grund zu sagen, nach den ersten beiden Jahren, ich brauche jetzt proper Representation?
Ja, also als ich aus IPP rausgekommen bin, war es halt so, oder wurde es uns so erklärt quasi, dass wir eigentlich eh keinen Agent brauchen, weil es nichts wirklich zum Verhandeln gibt, weil wenn man gecuttet wird, den Practice-Roster-Vertrag, da gibt's nichts zum Verhandeln. Ich meine, rein theoretisch kann man sich hinsetzen und sagen, hey, ich will eine Mille haben dafür, dass ich am Practice-Roster bin, aber das wird's halt nicht spielen. Deshalb wurde es uns halt so erklärt, dass es nicht wirklich was gibt zum Verhandeln und das ist der einzige Grund, warum man einen Agent braucht oder eine Agency. Aber bei mir war es dann so, ich habe sehr viel gespielt im zweiten Jahr und hatte das Gefühl, dass vielleicht ein Fenster offen ist, wo ich von einem anderen Team geholt werden könnte und all dem. Aber da war es dann eben schon zu spät, einen Agent noch schnell zu holen, der das für mich managen könnte, weil die sind ja dann auch im Kontakt mit den anderen Teams und all das. Das habe ich am Anfang nicht so gecheckt. Am Anfang war für mich Agent macht Vertrag, das ist alles. Aber es ist natürlich viel mehr als nur das. Deshalb nach dem Jahr dachte ich mir, es wäre vielleicht keine blöde Idee. Plus nach dem dritten Jahr war mir ja bewusst, dass mein International Spot abläuft quasi bei den Cardinals. Deshalb hätte es auch sehr gut sein können, dass die mich nicht nochmal signen. Deshalb wollte ich auf jeden Fall einen Agent an meiner Seite haben, der mir durch dieses ganze Prozedere durchhilft. Weil für mich natürlich, ich habe zwar einen Wohnsitz hier und all das und ein Visum, aber bei mir ist es nochmal komplizierter. Falls mich ein Team nicht unter Vertrag behält, weil ich ja dann eigentlich keinen Grund habe, hier zu sein, beziehungsweise auch nicht wirklich so ein Aufenthaltserlaubnis. Also ich wäre dann mehr so ein Tourist hier drüben, weil mein Visum ja mit dem Vertrag läuft. Deshalb ja, für all diese Fragen ist natürlich super, einen Agent zu haben, und das war dann auch der Grund, warum ich mir einen zugelegt habe quasi.
Wie sehen da die Verhandlungen mit den Agencies aus oder mit dem Agent der Agentin? Schieben die dir so einen Standardvertrag rüber oder gibt es da schon dann Verhandlungsspielraum von deiner Seite? Hey, das sind die Boni für euch, wenn das, das und das eintritt. Ist da für Spieler deines Statuses, und ja, dass du jetzt nicht der höchstbezahlte NFL-Spieler aller Zeiten werden wirst in den vielleicht nächsten ein, zwei Jahren, das könnte man so annehmen, aber trotzdem ist es ja auch wichtig für dich, dass du ein gutes Gefühl dabei hast. Wirst du da in der Schublade gesteckt oder bleibt da schon auch Platz für individuelles Verhandeln?
Also für mich war auf der Suche nach dem Agenten einfach sehr, sehr wichtig, dass ich jemanden habe, der meine Situation versteht. Weil es ist immer noch so, dass auch von den Agents oder generell in der NFL halt einfach sehr viele Leute nicht so ganz mit dem IPP sich auskennen oder mit den international Regeln und all das. Und der Jordan Levy, den habe ich kennengelernt in meinem ersten Jahr drüben in Florida. Der war damals noch, glaube ich, der Agent von Jordan Mailata. Aber auf jeden Fall kannte ich ihn von damals schon und wir sind in Kontakt geblieben. Und deshalb war das für mich generell schon so ein No-Brainer, bei ihm halt zu unterschreiben oder ihn zu signen, mehr oder weniger, oder keine Ahnung, halt, dass er mein Agent wird, weil der sich einfach sehr gut damit auskennt. Der hat schon mal einen International Spieler gehabt und all diese Sachen. Plus, die Agency ist jetzt nicht so eine riesige Agency, wo ich dann vielleicht eben untergehe, weil ich eben nicht so ein Big Name bin. Deshalb hat das für mich einfach sehr viel Sinn gemacht. Und dann der Vertrag selber, der ist zu 90% eigentlich, oder vielleicht noch mehr als 90%, aber der ist mehr oder weniger schon vorgelegt von der NFLPA, was auch sehr gut und wichtig ist, glaube ich, weil sonst eben Spieler in meiner Situation vielleicht von diesen Agencies eher ausgenutzt werden könnten, weil die dann einen riesen Cut nehmen von dem, was du verdienst. Aber in meinem Fall ist es so, also der Schnitt, den man seinem Agent zahlt, sind 3%, aber das ist so geregelt, dass du denen erst diese 3% zahlst, wenn sie einen Vertrag für dich aushandeln, wo du dann eben im Active Roster bist. Also die können dich unterstützen bei den Practice Roster Verträgen und all das, aber die kriegen eigentlich kein Geld. Aber erst wenn du dann aktiv bist, musst du ihnen 3% von deinem Paycheck geben. Diese 3% sind das Einzige eigentlich, was man verhandeln kann. Also so First Rounder und so, da sieht man dann meistens 1%, 1,5%. Weil die natürlich wissen, okay, ich kriege auf jeden Fall so und so viel Geld, allein durch den Signing-Bonus schon, dass der First-Round-Pick dann natürlich sein kann, hör mal zu, 3% ein bisschen übertrieben. Ich habe das eigentlich alles jetzt selber gemacht, so warum sollte ich dir so viel Geld geben, nur weil ich jetzt so ein guter Spieler bin und in der ersten Runde geht. Deshalb ja, also dieser Prozent, der Cut, den die Agents kriegen, das ist das, was man verhandeln kann. Aber ja, in meinem Fall war halt eigentlich mehr oder weniger egal, wie viel sie da jetzt kriegen, weil sobald ich im Active Roster bin, ist sowieso schon so ein Riesensprung für mich, dass sie, denke ich mal, sich das auch verdient haben.
Und die 3%, das habe ich jetzt schon mehrfach gehört, das wäre natürlich auch meine Frage gewesen, was so der Standard, in Anführungszeichen, Cut ist, die Standardrate, aber das dürfte tatsächlich sehr nah dran sein an den allermeisten Lebensrealitäten von NFL-Spielern. Die Zahlung und die Einheit der Zahlung ist spannend, weil wenn ich richtig informiert bin, werden die Spieler ja auch mit Gamechecks bezahlt. Wie funktioniert das auf der Practice Squad? Kriegst du auch pro Woche einen Practice Squad Check oder kriegst du alles auf einmal, alles am Jahresende? Wie ist das bei dir geregelt?
Ja, also wir kriegen auch Game Checks. Der einzige Unterschied, seitdem die neue, wie heißt dieses NFLPA-Ding, was ausgehandelt wurde?
Das Collective Bargaining Agreement.
Genau, seitdem das eben ausgehandelt wurde, ist es so, dass man sich als Active Roster Spieler dazu entscheiden kann, ich glaube, es sind 36 Wochen oder 32 Wochen, aber so irgendwas um den Dreh, dass man eben so lang bezahlt wird oder dass man 18 Mal bezahlt wird. Sprich, dass dein Gehalt quasi aufgeteilt wird, entweder auf ein Dritteljahr oder ein Zweidritteljahr. Was halt dabei helfen soll, dass sie ihr Geld besser managen und all das. Wir am Practice Roster, wir haben die Möglichkeit nicht, also wir werden einfach 18 Wochen bezahlt. Und gut ist, aber ist auch in Ordnung. Also wir kriegen 18 Mal bezahlt.
Ich glaube, damit sind die allermeisten Fragen, die mich von der Hörerinnen und Hörerschaft erreicht haben, ohnehin schon beantwortet. Das waren jetzt mal so meine Fragen. Wir kommen dann gleich noch zu zwei sehr spezifischen, die von Hörern geschickt worden sind. Dieses Thema fasziniert und interessiert unfassbar. Ich glaube, selten, dass wir so viele Fragen dazu bekommen haben und ich glaube, wenn ich jetzt die Inboxen durchstöbern würde, hätten wir sicher noch genug Material für eine zweite Folge. Vielleicht machen wir das dann in Staffel 3, dass wir uns nochmal über das Thema Geld unterhalten. Aber was mich noch zum Ausklang jetzt quasi meines Parts interessieren würde, was denn vom Team theoretisch bezahlt wird. Also ich kenne das aus anderen Sportarten und das ist dann auch immer sehr europäisch, dass man ein Gehalt bekommt, aber dann meistens noch vielleicht auch in kleineren Sportarten eine Wohnung gestellt, ein Auto und Essen in der Facility und dergleichen wird auch alles bezahlt. Wenn du jetzt bei den Cardinals bist, egal ob Veteran mit Minimum oder mehr oder Practice Squad Spieler, wird dir von der Franchise, vom Team irgendwas gestellt, wie eben Wohnung, Dienstauto und dergleichen oder ist es einfach nur Gehalt und um den Rest musst du dich selber kümmern?
Ja, also grundsätzlich einfach nur Gehalt. Es gibt aber, also eigentlich das Einzige, was wofür sie aufkommen, was jetzt so mit dem Leben zu tun hat und so, ist, die geben dir ein Hotel oder eine Möglichkeit, ein Hotel zu nehmen in der Preseason beziehungsweise Offseason. Und zum Beispiel, wenn du jetzt, also wir haben jetzt jemanden gesigned, vor der ersten Woche, also nach den Cuts, der hat ein Hotelzimmer bis, ich glaube, 17. September. Das heißt, bisschen was wird gezahlt, so dass man rein theoretisch genug Zeit hat, um sich was Eigenes zu finden. Aber eigentlich wird gar nichts bezahlt. Und aber das ist wieder dieser Unterschied zwischen Amerika und Europa. In Europa generell diese Sozialleistungen oder Sozialstaat ist sehr viel beliebter und hier ist es viel beliebter, gib mir einfach mein Geld und das Geld ist dann meistens mehr als in Europa und ich suche mir meine Wohnung, mein Auto, all das selber. Für mich am Anfang wäre es sehr, sehr angenehm gewesen, wenn ich einfach ein Auto bekommen hätte und eine Wohnung, weil ich mich um das dann alles nicht kümmern hätte müssen. Aber ich verstehe auch die Kehrseite und dass man einfach das Geld quasi dann selber, also die Resources quasi selber nutzen und Dings kann.
Eine Frage, die mit dem Geld einhergeht, die aufgekommen ist, über die wir auch in der Offseason bei einer gemeinsamen Mahlzeit mal gesprochen haben, ist, wie schamlos Reichtum und schlicht und ergreifend Geld haben von dem einen oder anderen Spieler zur Schau getragen wird. Man kennt es dann auch immer wieder aus diesen Game Day Arrivals, die dann auf NFL Network gespielt werden, so ein, zwei Stunden vor dem Spiel, da sieht man dann schon an der Garderobe des einen oder anderen, okay, der hat sich das Ganze was kosten lassen. Ich glaube, bei Cam Newton war es berühmt-berüchtigt, weil er sich für jede Partie separat hat einkleiden lassen, einen eigenen Hutmacher beschäftigt hat und dergleichen. Was war bei dir so das krasseste Beispiel eines Spielers, wo du gedacht hast, puh, der trägt seinen Reichtum auch nicht nur auf der Zunge, sondern lässt alles und jeden spüren, dass er Geld hat?
Ich meine, grundsätzlich finde ich es ja nicht schlimm. Ich meine, alle diese Leute haben hart gearbeitet und haben sich das Geld auch verdient und deshalb finde ich es auch nicht verkehrt. Ich meine, ich persönlich bin das nicht und ich persönlich würde mich wahrscheinlich auch ein bisschen schlecht oder dumm fühlen, wenn ich das Geld für so Äußerlichkeiten oder materielle Sachen einfach rausschmeiß.
Und das ist auch nicht, das soll auch nicht wertend sein, nicht, dass wir da irgendwie falsch abbiegen, aber viele hunderttausend Menschen in Europa denken sich halt, puh, okay, das ist jetzt vielleicht ein klein wenig dick aufgetragen und das sollen die Spieler mit dem Geld auch machen und jeder hat sich das verdient. Ich glaube, die Chance, in die NFL zu kommen, ist so minimal. Deswegen soll jeder für sich ausnutzen, wie er das auch für richtig empfindet, solange natürlich niemand dabei zu Schaden kommt. Aber einfach etwas, wo du dir gedacht hast, vielleicht auch mit deinem Wertekompass, das ist jetzt ein klein wenig dick aufgetragen.
Ja, nein, das habe ich auch gar nicht so eingeschätzt, aber ich finde es auch relativ interessant, weil wenn jetzt irgendwelche Superstars jetzt mit ganz normalen H&M-Klamotten oder so jedes Mal zum Spiel gehen würden, dann kann ich mir vorstellen, dass auch sehr viele Fans sagen, was ist denn mit dem los? So zieht sich kein Superstar-Quarterback oder keine Ahnung was an. So schon irgendwie komisch. So, also die Leute erwarten das auch ein bisschen so von den Leuten, deshalb verstehe ich auch ein bisschen, warum. Also, dass die das wahrscheinlich auch ein bisschen aus Außenmotivation machen, um quasi dieses Stigma zu erfüllen. Aber für mich persönlich, ich glaube, was mich am meisten immer schockt, ist, wenn Leute eh schon drei Autos haben und dann noch einen Bentley kaufen oder so. Also, das sind halt dann immer gleich so Summen, wo du dir denkst, das ist krass, das habe ich in meinem Leben noch nicht verdient und der gibt das für ein Auto aus. Und ja, aber im Endeffekt hoffe ich dann eigentlich immer nur, dass die alle ihre Finanzen irgendwie unter Kontrolle haben und dass das ein unter Anführungszeichen berechtigter Kauf war. Aber ja, also diese großen Anschaffungen oder wenn man dann irgendwelche Häuser sieht und so, also das ist das, was mich am meisten flasht. Also diese Goldketten und so, ja, sollen sie halt kaufen oder was auch immer. Aber das ist nicht was, was mich jetzt so wirklich weghaut, weil davon wird er nicht arm werden. Oder ist schwerer, davon arm zu werden, aber es ist diese Riesenanschaffungen, wo ich mir dann denke, oder zum Beispiel, ohne jetzt einen Namen zu nennen, aber einer hat sich so ein, es gibt ja so normale Jetskis und dann gibt es diese Jetskis, wo man so drauf steht und der hat sich ein Jetski geholt, wo einfach 6 Personen drauf sitzen können, was 200 Horsepower hat oder 100 irgendwas und dann denke ich mir, dann war ich auch so, ja, wie oft verwendet oder wo steht das jetzt, weil wir sind in Arizona, wir haben da jetzt nicht wirklich so die Möglichkeit, das zu nutzen. Und dann war ich so, ja, ich sitze bei meiner Mutter. Und da denke ich mir dann halt wieder so, okay, ist halt schon irgendwie blöd, aber auf der anderen Seite kannst du dann auch nichts sagen, weil es ist sein Geld und so. Aber ja, also es gibt schon auch so witzige Beispiele, aber die meisten sind relativ verantwortungsvoll.
Nur um deinen Punkt noch zu bestätigen, den du gerade gemacht hast, wenn jemand mit H&M-Klamotten daherkommt, würde er wahrscheinlich auch irgendwann für Aufsehen sorgen. Kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie Moritz Böhringer damals in den Facilities der Vikings unterwegs war und weil er eben kein Auto hatte, entweder zum Training zu Fuß angetreten ist oder mit dem Rad unterwegs war und das hat damals, glaube ich, bei Sports Illustrated auch zu einer eigenen Story geführt. So,
der ja, neue, aber der Typ ist eine andere Nummer, da muss ich jetzt auch ganz kurz eine kleine Geschichte, ich hätte mehrere Geschichten zu ihm, aber eine kleine Geschichte. Okay, wir sind beim IPP in Florida. Und der Moritz Böhringer, der große Superstar oder der große internationale Vorbild, kommt vorbei. Und dann haben wir so ein Off-Day Und wir so, okay, lass ein bisschen mit, weil wir haben da immer diese Fahrräder gehabt. Und so, okay, lass irgendwo Eis holen gehen oder irgend so. Also wir fahren dahin mit unseren Fahrrädern, holen uns alle unser Eis und dann geht's zum Zahlen. Und der Moritz ist der Erste in der Reihe. Dreht sich der Moritz um, sagt, ich habe kein Geld dabei, kann wer für mich zahlen? Und wir so, hä, was ist denn mit dir los? Du hast am meisten Geld. Und dann, ja, das war recht witzig. Er hat uns da dann natürlich das Geld zurückgegeben und so, also kein Thema. Aber ja, das war auf jeden Fall sehr witzig für uns. Und er hat auch nie Internet gehabt. Er ist immer nur im WLAN drinnen gewesen. Und das sind so Sachen, wo ich mir denke, so diese 20 Euro im Monat, die wären vielleicht ganz gut investiert. Aber ja, er hat den Sinn dahinter nicht verstanden und muss man auch respektieren. Und es ist auch gut, dass er diese Wurzeln quasi nicht verloren hat, weil das, da gehört schon auch einiges dazu. Ich kann mir vorstellen, dass das auf jeden Fall zu Argumentationen und Diskussionen im Lockerroom und so und unter seinen Freunden geführt hat. Aber er ist da true zu sich selbst geblieben und ist auch sehr respektabel.
Na, spannend eben nur, dass es für Aufsehen gesorgt hat, dass eben im Autoland Nummer 1 den USA jemand kein Auto geht, ne? Haben möchte und zu Fuß geht oder tatsächlich auf einem Fahrrad wohin fährt. Und war selber mal in St. Paul und der Minneapolis Metropolitan Region und würde mich dort nie auf ein Fahrrad setzen. Ich habe in St. Paul 3 volle Tage gebraucht, um diese eine Bike Lane zu finden, die so entlang der oder in der Querstraße der Main Street war. Und eine Bike Lane reicht dann halt nicht unbedingt. Aber vielleicht reden wir irgendwann mal auch über Innenstädte und wie sie konzipiert sind in den USA versus hierzulande. Möchte das Ganze aber zum Ausgang jetzt noch nutzen, um Fragen von Usern vorkommen zu lassen. Die zwei, die ich hier mit Abstand spannendsten gefunden habe unter all den vielen, die dahergekommen sind, auch großer Dank nochmal für das große Interesse, nicht nur an Winter Day Football O'Clock, sondern auch an den Themen der Woche, die wir da immer setzen dürfen. Levin schreibt beziehungsweise fragt, wenn es ein Teamessen gibt, wer zahlt dort? Sind das die, bei denen man sich so erwarten würde? Und wie wird das dann vielleicht auch ausgelost, schreibt er, weil liefert dann auch eine Geschichte mit, kennt das nur so von einem Credit Card Game, wo Spieler alle ihre Kreditkarten in einen Sackerl reinwerfen und dann wird reihum gezogen und die letzte Kreditkarte, die überbleibt, die muss dann das komplette Essen zahlen. Also gibt's so große Essen und wie wird dann die Abrechnung oder der Bezahlvorgang gehandelt?
Ja, doch, man geht immer wieder mal, vor allem so mit der Position Group oder einfach mit so Dudes, mit denen man sich versteht, essen, wenn es so ein bisschen, nicht formell, aber so, hey, lass jetzt alle gemeinsam, alle Titans gehen jetzt essen, dann war es bis jetzt immer so, dass entweder der Älteste, der halt am meisten verdient hat in seinem Leben, gezahlt hat, oder der momentan am meisten verdient, gezahlt hat. Die einzige Ausnahme zu dem sind eben diese Rookie-Dinners, wo die zahlen, die noch am wenigsten verdient haben. Aber ja, also meistens erklärt sich dann jemand bereit. Natürlich wären alle bereit, ihren eigenen Teil zu zahlen, aber ich finde das auch eine coole Geste eigentlich, wenn man einfach schon so der Veteran in der Gruppe ist und sein Geld verdient hat, dass man eben sagt, ich lade euch darauf ein und also finde ich auch jetzt nicht verkehrt.
Thorsten hat sich gemeldet und schreibt, dass er mal gelesen hat, dass Quarterbacks ihren Offensive Linemen Geschenke machen und dass das bis zum Wissen gar zum guten Ton gehört. Er zitiert das Beispiel von Josh Allen, wie er vor ein paar Jahren mal seinen Offensive Linemen so personalisierte, mit Nummern und Namen draufgepresste E-Scooter gekauft hat. Hat das Kyler Murray auch schon getan oder gehört das vielleicht auch bei anderen Positionsgruppen zum guten Ton, dass der Bestverdiener denen unter sich irgendwelche Aufmerksamkeiten zukommen lässt? Wie hast du das erlebt?
Also mir ist es eigentlich bis jetzt nur bei Quarterbacks aufgefallen, dass die das machen, weil das halt eben, so wie du sagst, so ein bisschen zum guten Ton gehört oder Teamleader und all das und vor allem eben gegenüber der O-Line. In meinem ersten Jahr hat die ganze O-Line so nicht so Golfcarts, aber halt auch so E-Scooter, wo man halt drauf sitzen kann, gehabt. Ich weiß aber nicht, ob die der Kyler gezahlt hat oder nicht, aber im zweiten oder dritten Jahr hat er dann der ganzen O-Line so customized Golfclubs gekauft, wo dann halt auf dem Bag drauf gestanden ist, was sie für eine Nummer haben und ihr Name und so. Also ja, die machen das immer wieder mal. Ich weiß nicht, ob es dann irgendeinen Auslöser dazu gab, wo er gesagt hat, hey, ich will das jetzt machen, oder ob das halt eben, wie gesagt, einfach nur so zum guten Ton gehört. Weil eins ist fix, immer wenn die das machen, dann ist das meistens in den Medien und das ist natürlich positiv für ihn selber. Aber ja, immer wieder mal so kleine, weil für ihn ist das ja eine kleine Geste. Deshalb ja, finde ich es auch nicht verkehrt.
Kleine Geste, Golfclubs personalisiert für 10 Mann hoch zu spendieren, das muss man sich nicht nur leisten können.
Naja, wenn jemand 47 Mille im Jahr verdient, dann ist das eine kleine Geste.
Stimmt schon wieder. Man merkt schon, das Thema Geld, wir könnten es noch viel, viel länger und viel weiter diskutieren, aber ich glaube, die Fragen von Levin und Thorsten, die bilden vorerst dann am temporären schönen Schlusspunkt und würde meinen, wir nehmen Fahrt auf und widmen uns der dritten Rubrik bei uns, die da heißt
Rund um die NFL.
Rund um die NFL, wo wir all das ein klein wenig besprechen, was sonst noch so passiert ist in Woche 1 und im Nachgang. Und da möchte ich einfach direkt von dir wissen, was war denn für dich die größte Überraschung? Können aber auch mehrere sein. Was waren die größten Überraschungen der zurückliegenden Spielwoche?
Für mich die zwei, abgesehen davon, dass Likely richtig gut gespielt hat und Rousseau auch.
You called it.
Kleiner Shoulder-Tap. Waren, glaube ich, dass die Bengals Offense einfach nicht ins Rollen gekommen ist. Die hatten 164 Passing Yards im Loss gegen die Patriots. Jetzt gehen sie gegen Kansas City. Ich glaube, letztes Jahr waren sie auch so ein bisschen so ein Slow Starter und haben sich so ein bisschen so ein Loch gegraben. Deshalb, keine Ahnung, vielleicht ist das einfach so, wie die funktionieren. Aber es sind halt sehr hohe Erwartungen an sie und Joe Burrow und das war einfach ein bisschen ernüchternd. Deshalb war das eine Überraschung für mich. Dann habe ich noch aufgeschrieben, aber das können wir uns eigentlich für später aufheben, aber wie stark Dallas gegen die Browns war, das ich weiß nicht, ob es eine Überraschung ist, aber es war auf jeden Fall jetzt nicht zu 100% erwartet. Ich kann mich erinnern, wir haben geredet, oder das war ein Punkt von mir, dass Dallas natürlich jetzt mal wirklich gewinnen muss und jetzt sind sie sehr dominant aufgetreten gegen ein Team, wo viele die so ein bisschen als Underdog haben und sagen, die haben eigentlich ein sehr gutes Team und können eigentlich gewinnen. Aber dann waren sie halt sehr dominant, sowohl Offense als auch Defense.
Großes Problem bei den Browns, und das hat dann natürlich auch Dallas in die Karten gespielt, die inferioren Leistungen von Deshaun Watson, habt ihr heute eine Vernichtung gelesen von Deshaun Watson, seit er ein Cleveland Brown ist und seit er diesen Rekordvertrag unterzeichnet hat, ist jetzt übrigens von Dak Prescott um 1 Million, gebestet worden, was Most Guaranteed Money eines Quarterbacks anbelangt, aber entspricht halt in keinster Weise dieser Zahlung und seine komplette Cleveland Tenure ist statistisch ein einziges Fiasko und dann kommt noch der ganze Off-the-Field-Stuff dazu und ehrlicherweise muss ich ein klein wenig gestehen, hier schon auch Schadenfreude in mir aufkommen zu sehen, immer wieder, wenn er diesem Vertrag und all dem schlicht und ergreifend nicht einmal ansatzweise gerecht wird. Bevor ich mit da um Kopf und Kragen rede, wir befinden uns nach Woche 1 und das ist die klassischste aller Overreaction Weeks. Also sieht man immer wieder und gerade in den vergangenen Jahren, wenn ein Team in Woche 1 richtig gut ausgesehen hat, wurde es in den Himmel gelobt. Wenn es vielleicht mit einer richtig schwachen Leistung, wie zum Beispiel die Bengals, jetzt auch in Woche 1 losgegangen ist, dann sind die schon da niedergeschrieben worden. Woche 1 entscheidet noch nicht über Playoff-Teilnahmen. Woche 1 entscheidet auch noch nicht über Erfolg und Misserfolg. Es ist dann tatsächlich dieser Prozess, den gute Teams dann auch wirken lassen, der dann auch einsetzt. Und statt Overreaction Week habe ich mir gedacht, wenn alle singen, dann sagen wir machen die Underreaction Analyse. Quasi welche Spieler, Mannschaftsteile, Coaches, Aspekte underrated sind, beziehungsweise wo viel zu wenig darüber gesprochen wird, wie gut jemand ist, wie toll jemand ausgesehen hat, wie toll jemand ist. Underreactions. Und normalerweise lasse ich an der Stelle immer dich auch sprechen und enthalte mich Wertungen und vielleicht auch großen Analysen und dergleichen. Aber nachdem ich am vergangenen Sonntag Sunday Night Football begleiten durfte, habe ich mir danach gedacht, was, glaube ich, immer noch nicht in allen Köpfen drinnen ist, ist, wie gut die Offensive Line der Detroit Lions ist. Ja, gemeinhin eine der besten, aber in die Overtime zu gehen und auch mit dieser Attitüde, und das ist für mich Football in Reinkultur, wir sind besser, stärker und bisweilen nastier als ihr und wir werden euch das spüren lassen und dann so übers Feld zu marschieren und auch mit dieser Selbstverständlichkeit, wir gewinnen das Ding, das passiert nicht alle Tage. Und deswegen bei meinen Underreactions ganz klar auf der Liste die Offensive Line der Detroit Lions, über die wir viel öfter sprechen müssen, die wir noch viel mehr loben müssen als ohnehin schon. Deine Underreaction nach Woche 1?
Noch mehr loben? Ich habe das Gefühl, dass wir die eh jede Woche gelobt haben letztes Jahr, weil wir irgendwie so Verfechter davon waren, oder ich zumindest, dass das nicht so Underdogs sind. Aber ja, können wir machen. Für mich die Underreactions, ich finde auf jeden Fall, und ich will den nicht nochmal sagen, aber sehr likely, ich glaube, der rennt dem Mark Andrews gerade einfach den Starting-Job ab, obwohl Mark Andrews ein sehr etablierter und guter Tight End ist. Aber so wie es ausschaut, ich meine, wie gesagt, Woche 1, aber ich finde das eine Underreaction, dass der so gut spielt und eigentlich relativ wenige darüber reden, um dieses Position Battle, was jetzt anscheinend in der Saison weitergetragen wird. Deshalb für mich ist das eine Underreaction. Und dann eine Overreaction habe ich trotzdem noch, wegen Dallas über Browns. Ich glaube, die Browns sind trotzdem ein gutes Team, die einfach noch ein bisschen in Rhythm finden müssen. Man wird sehen mit Watson, ob er das hinbiegen kann. Ich habe ein interessantes Stat gesehen, wo es verglichen wurde, Baker Mayfield mit Watson. Baker Mayfield nach Cleveland Browns und Watson ab Cleveland Browns. Und das ist einfach Katastrophe. Deshalb, vielleicht ist das einfach eine verfluchte Organisation, aber ich glaube auf jeden Fall, dass die haben, was sie brauchen, um Spiele zu gewinnen. Deshalb würde ich mir da jetzt mal nicht so Gedanken machen. Eine Underreaction habe ich noch, und das ist Caleb Williams. Ich fand, der auf jeden Fall, natürlich, er ist ein Rookie und es wurde sehr viel erwartet und all das, aber so wenig, wie darüber geredet wurde, dass er eigentlich kein gutes Spiel hatte, finde ich, qualifiziert sich als Underreaction. Ja, sie haben gewonnen. Ich glaube, die Defense oder Special Teams und Defense haben, glaube ich, 14 Punkte gemacht. Oder 21 und die Offense, glaube ich, 3 Punkte oder so. Und sie haben halt gewonnen. Und deshalb redet wahrscheinlich kaum wer drüber. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass das eine Rocky Season wird für Caleb Williams. Ich meine, positiv gesehen hat er anscheinend ein Team, was auf jeden Fall für ihn spielt, mit ihm spielt und ihm vielleicht die Zeit gibt, die er braucht, bis, keine Ahnung, Woche 8, Woche 7, irgendwo so im Mittelfeld der Saison, wo er seinen Stride findet quasi. Und wer weiß, vielleicht könnten das noch riesige, oder könnte das noch eine Überraschungstüte sein, die Bears. Aber ja, so wie er jetzt gespielt hat, hätte besser sein können.
Baker Mayfield hätte auch eine Underreaction sein können, zumal niemand True. Die Saison von ihm letztes Jahr kommen gesehen hat. Und auch heuer hieß es wieder, nee, wir sehen jetzt, wo er bezahlt worden ist und Tampa Bay alle ein Jahr älter und nicht unbedingt so viel besser. Und dann taking care of business in Woche 1. Washington wird natürlich nicht der Maßstab sein, aber das ist schon alles insgesamt sehr beeindruckend, was Mayfield als Buck bisher geleistet hat. Meine Underreaction, die zweite und letzte, die widmet sich einem ehemaligen Defensive Player of the Year. Gerade jetzt nach Woche 1, wo alles über TJ Watt spricht, der unfassbar dominant war. Und freue mich schon, dann auch kommende Woche das Spiel Broncos gegen Steelers begleiten zu dürfen und TJ Watt dann auch etwas genauer auf Beine und Hände blicken zu dürfen. Aber über wen kaum noch gesprochen wird, Das ist Khalil Mack. Der hatte vergangenes Jahr heimlich still und leise 17 Sacks. Gut, 6 davon sind in nur einer einzigen Partie dann auch gekommen. Aber die Art und Weise, wie er am Sonntag mit den Chargers die Raiders dominiert hat, und dort war im Vorgespräch eigentlich nur das Thema, wie Max Crosby den Chargers das Leben zur Hölle machen wird, und dann ist da der 33-jährige Khalil Mack mit einer unfassbaren Partie. Und wenn der fit ist, wahrscheinlich immer noch einer der Top 5 Rusher Defender, nämlich auch kompletten Defender in der NFL. Und ja, auch die Raiders Offensive Line wird nicht der Maßstab sein für Khalil Mack und Co., aber Fumble Recovery, Pass Defended, 1,5 Sacks, 3 Tackles, einen for Loss, 2-mal den QB-Hit auch erzielt, unzählige Pressures. Eine unfassbar dominante Leistung, und über Menschen wie Khalil Mack wird wahrscheinlich zu wenig gesprochen. Klassische Under-Reaction. Wird sich dann wahrscheinlich Woche 2 schon wieder komplett drehen, und wir sehen dann, oder ich sehe dann mit diesen Expertisen, deswegen machst du das normalerweise auch du, dann ganz schön alt aus, aber du hast einen zu
da und Nachsatz. Kann ich der Scapegoat sein? Ja, voll, weil du mich jetzt drauf gebracht hast, in dem Matchup Max Crosby gegen Joe Alt, der First-Round-Pick von den Chargers, auf Right Tackle, der hat 0 Pressures zugelassen gegen einen der besten, wenn nicht der beste Pass-Rusher, den die NFL momentan hat. Vor allem auch, weil er so ein komischer Pass-Rusher ist, wo man sich jetzt nicht wirklich, der macht meistens, was er will, und ist ein bisschen so unorthodox in seinem Rush-Stil. Was, glaube ich, eine sehr, sehr harte Prüfung für einen Rookie in seinem ersten Spiel ist. Und ich glaube, das hat auf jeden Fall sehr gut getan. Ich meine, er hat 0 Pressures zugelassen, und deshalb, vielleicht kann man das auch noch zu den Under-Reactions dazu hauen.
Vielleicht auch ein klein wenig das Schicksal der Chargers-Organisation. Ja, mit Jim Harbaugh interessieren sich wieder mehr für die LA Chargers, aber die spielen in Los Angeles ganz klar die zweite, wenn nicht sogar die dritte, vierte Geige. Also wenn man bedenkt, dass über die Hälfte der Zuseherinnen und Zuseher im SoFi Stadium Raiders-Fans waren und es wieder mal ein Auswärtsspiel für die Chargers in der eigenen Heimstätte war, dann kriegt man schon ein ganz gutes Gefühl dafür, wie relevant die Chargers auch tatsächlich sind, aber das kann sich mit sportlichen Leistungen tatsächlich auch sehr schnell ändern. Auch in dieser Rubrik bei uns gibt's eine User-Frage, die mich erreicht hat, nämlich jene von Christian, und der schreibt: Sollte bei den Giants die Quarterback-Position nach der in Anführungszeichen bescheidenen Leistung von Daniel Jones im Spiel gegen Minnesota neu gedacht bzw. besetzt werden? Also das wäre für mich, um es gleich mal einzuordnen, wahrscheinlich tatsächlich die klassische Overreaction, nach einem schlechten Start dann auch gleich die Konsequenzen zu ziehen. Nur bei Daniel Jones hat System, und da gibt es diese wunderbare Statistik dazu: seit er seinen 4-Jahres-$160-Millionen-Dollar- Vertrag unterschrieben hat, hat er 2 Touchdown-Pässe zu eigenen Spielern geworfen und 3 zu den Gegnern mit Pick-Sixers.
Das ist crazy.
Keine gute Bilanz.
Ja, ich wollte dasselbe sagen bezüglich Overreaction, als du die Frage gestellt hast. Ich meine, es ist Week 1, mal schauen. Aber auch so, wie du gesagt hast, er hat eine Historie, und ich bin mir sicher, dass sehr viele Giants-Fans nach Tommy DeVito gleich wieder schreien, der letztes Jahr ja so ein bisschen so eine
Kultfigur geworden ist.
Sehr genau. Aber ja, ich glaube auf jeden Fall, und wenn ich Head Coach wäre, würde ich ihm auf jeden Fall noch ein paar Wochen geben, bevor ich da irgendwelche Änderungen mache. Ja, ich glaube, dabei belasse ich es. Also ich glaube auf jeden Fall, dass du ihm noch ein paar Wochen geben solltest. Und es war Woche 1, und ich meine, ich bin nicht in dem Building drin. Vielleicht war es wirklich alles seine Schuld, aber ich bin mir sicher, dass einige andere Teile in dem Puzzle auch nicht so ganz gepasst haben. Deshalb, ja, wer weiß.
Nur 2 Dinge für dich. Die erste Frage wird mit an sich ergrenzender Wahrscheinlichkeit zu einem eigenen Thema der Woche führen, weil es aber so prominent jetzt in Woche 1 war. Einmal mehr bei dem International Game der NFL war der Playing Surface nicht auf dem Stand, den man oder wo man ihn gerne gehabt hätte. Bei Packers, Eagles in Sao Paulo gab es dann doch viele Aktionen, wo Spieler ausgerutscht, weggerutscht sind. Ich glaube, der erste Carry von Saquon Barkley als Philadelphia Eagle wird auch sehr lange in Erinnerung bleiben deswegen. Was braucht es für einen guten American Football Playing Surface? Was ist etwas, wo du sagst, da fühlst du dich wohl? Gibt es verschiedene Untergründe und auch Granulatmischungen oder ist nur echter Rasen für dich the real shit? Wo fühlst du dich am wohlsten? Was braucht es für dich, um American Football spielen zu können?
Also ich bin ja aufgewachsen auf Kunstrasen bei den Vikings und habe eigentlich mein ganzes Leben lang auf Kunstrasen gespielt. Deshalb ich fühle mich wohl auf Kunstrasen. Ja, es ist natürlich nicht so optimal, weil die Verletzungshistorie spricht natürlich für sich selbst. Ich meine, es ist artificial und wenn man ausrutscht oder so ein bisschen ins Rutschen kommt am Kunstrasen, dann verhängt man sich schnell mit seinen Stollen und deshalb, also das wäre nicht mein Lieblingsuntergrund. Ich persönlich mag es am meisten. Halt echter Rasen, aber dann nicht zu hart. Also es gibt so Rasen, die dann relativ hart sind, kommt mir vor, also wo man schnell Widerstand spürt, sondern ich habe es gern ein bisschen weicher und ich habe auch kein Problem damit, dann so Seven Starts, ich glaube, haben wir eh drüber geredet, die halt einfach ein bisschen länger sind, die stoppeln, dass ich die anziehe. Und ich weiß nicht, ob die Leute in Brasilien solche anhatten, weil das ist normalerweise immer die Antwort, wenn man rutscht, dass man eben Seven Starts anzieht. Und normalerweise nimmt die das Team auch immer mit, vor allem bei so einer Auswärtsreise. Aber ja, also ich persönlich mag das am liebsten, wenn er so ein bisschen weicher ist und normaler Rasen halt. Aber es ist schwer in Football, weil halt Football ein Spiel ist, wo so viele verschiedene Skillsets und Körpertypen am Feld stehen und die brauchen alle ein bisschen was anderes, kann ich mir vorstellen. Also ich kann mir vorstellen, wenn ich 140 Kilo wiege und ein anderer 140 Kilo Mensch in mich reinrennt und ich versuche, meine Füße in den Boden zu haben, dann will ich vielleicht ein bisschen was vielleicht sogar Kunstrasen, etwas, was mehr Widerstand leistet, als wie ein weicher Rasen. Und wenn ich Skillspieler bin, dann will ich wahrscheinlich auch eher ein bisschen einen härteren Rasen, aber nicht zu hart, weil sonst bleibe ich hängen in meinem Break. Deshalb, ich glaube, es ist relativ schwer. Aber mir kommt auch manchmal vor, um ehrlich zu sein, dass bei diesen International-Spielen, dass das irgendwie so vorprogrammiert ist. Ich glaube, da könnte einer ausrutschen und ganz Instagram oder Twitter wird schon sagen, oh, was für ein schlechter Rasen. Also oft kommt mir vor, dass das so ein bisschen Agenda ist, so, okay, wir spielen woanders, der Rasen wird schlecht geredet. Deshalb, ja, ich weiß nicht, in jedem Spiel rutschen Leute aus und im Endeffekt ist es auf dem Spieler, dass er die richtigen Schuhe hat oder gut in seinen Breaks ist und rauskommt. Deshalb, ja, finde natürlich blöd, aber nicht das Ende der Welt, finde ich. Vor allem, wenn sich Leute verletzen und sie haben dann ja auch versucht, irgendwie die Schuld dem Rasen zu geben, wegen der Verletzung von Jordan Love und keine Ahnung, also ja, also so Non-Impact-Injuries, wie man sie am Kunstrasen sieht, das verstehe ich, aber in so einem Kontakt wie mit Jordan Love, das verstehe ich dann wieder nicht.
Und da wiederum, wenn ein 140 Kilogramm Klotz wie Jalen Carter an deinem Bein hängt, dass das da auch andere Gründe als den Untergrund geben könnte für eine Verletzung, die Gott sei Dank auch nicht so schlimm ausgefallen ist, wie es ursprünglich gewirkt hat. Ja, könnte was damit zu tun gehabt haben. Nach Woche 1 ist vor Woche 2. Da würde mich zum Ausklang unseres Gesprächs einfach nur interessieren, worauf freust du dich am meisten?
Ja, natürlich, erstes Homegame, immer excited. Bin gespannt, wie viel Fans da sein würden, diese Offseason im Trainingscamp einen Zuschauerrekord bei unserem Red-White Practice mit 26.000, glaube ich. Deshalb, ja, anscheinend trenden wir auch in der Hinsicht in die richtige Richtung. Und so fürs Spiel selber hoffe ich einfach, dass wir eben diesen Schritt machen können, wo wir dann am Ende alles zumachen und quasi mit einem Win daheim anfangen und ja, darauf würde ich mich am meisten freuen, wenn das passiert.
Und jetzt ein klein wenig was zum Wohlfühlen. Ich freue mich am meisten in Woche 2 auf die Nachbearbeitung mit dir. Denn heute in einer Woche Nachdem Winter the Footballer Clock jetzt immer am Mittwoch erscheint, werden wir dann auch über diese Woche 2 sprechen, über auch den Home Opener der Cardinals gegen Rams, die angeschlagen, aber natürlich immer noch extrem gefährlich nach Glendale kommen. Für den Moment bleibt mir nur über zu sagen, es macht unfassbar viel Spaß, mit dir über American Football zu sprechen und freue mich, dass wir das noch ein paar Wochen miteinander machen dürfen. Danke fürs Zeitnehmen.
Ebenso, war cool und ich freue mich natürlich auch schon sehr auf nächste Woche. Football.